Willkommen zu Wissen macht Gesundheit, deinem Experten-Podcast mit Ruth Bialowons, funktioneller Ärztin, und Corinna van der Erden, Applied Functional Medicine Practitioner und Health Coach. Hol dir wöchentlich das Wissen, Know-how und die Inspiration, um in Zukunft die Stellschrauben für deine optimale Gesundheit zu kennen und optimal zu justieren und dein eigener Health Advocate zu werden. Lass dich inspirieren, es wird sich für dich lohnen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer nächsten Podcast-Folge. Diesmal an einem wunderschönen Freitagnachmittag. Und ich begrüße jetzt gleichzeitig zwei Leute, die sich nämlich am selben Ort befinden. Einmal hallo Corinna, wie immer. Und hallo, lieber Daniel. So, Daniel Auer kennt ihr schon aus unserer vorhergehenden Podcast-Folge, also ein paar Folgen zurück. Da haben wir mit ihm schon mal ganz intensiv über das Nervensystem diskutiert. Und wie ihr ja in unserer letzten Podcast-Folge gehört habt, gehen wir jetzt in den nächsten Folgen so mal auf das Thema Müdigkeit, Fatigue und Erschöpfung ein. Und deswegen haben wir den Daniel auch heute nochmal eingeladen, weil der Daniel uns heute mal bei der Biochemie weiterhilft. Weil, ich weiß nicht, wie es euch geht, wir hören in der Praxis nur noch, dass alle erschöpft sind, dass alle müde sind, dass keiner mehr irgendwie so richtig kann. Geht euch das auch so? Also ich meine, nicht seid ihr jetzt müde, sondern seht ihr das auch?
Ich bin auch schon müde, es ist Freitagnachmittag.
Genau, also ja, wir wollen eben gar nicht reden, wir sind müde. Nein. Aber wir wüssten dann den Grund, das ist ja der große Unterschied. Wir wüssten ja, warum wir müde sind.
Ich hätte auch ein paar Ideen, warum ich manchmal müde bin, aber die meisten, die bei uns auflaufen, wissen das nicht, ne? Oder? Was habt ihr da für einen Eindruck?
Ja, also ich denke, es ist oft, Müdigkeit wird oft recht vereinfacht angeschaut. Weißt du, wenn man sagt, man ist müde, dann natürlich zuerst schaut man an den Schlaf und was ist die Schlafhygiene und so weiter und so fort. Und dann vielleicht kommen noch die Zellen und die Mitochondrien oder vielleicht ein bisschen noch B-Vitamine. Aber es gibt natürlich so viele andere auch Sachen, wie vielleicht hat man ein Virus, das man muss ja nicht krank sein, das kann so subclinical sein. Das kann auch mit dem Magen-Darm zu tun haben und Mikronährstoffen, das kann mit dem Hirn zu tun haben. Also es gibt natürlich so viele andere Regionen im Körper, wo Müdigkeit, Erschöpfung, wo das ein Symptom davon sein kann, wenn da eine Imbalance ist, dass man das eventuell auch anschauen sollte. Vor allem, wenn man vielleicht auch 8 oder 9 Stunden am Tag schläft und immer noch müde aufwacht. Zum Beispiel, das wäre
dann. Ja, das Erste ist ja schon immer, dass man die Leute fragt, wie schlafen sie denn? Und dann sagen die, gut.
Aber gut, ja, bedeutet, dass sie sagen, sie schlafen schlecht. Und dann denkt man, ja, man hat einen Grund gefunden. Ne? Und das ist halt einfach immer die Krux. Also nur weil jemand nicht gut schläft, heißt es ja nicht, dass das die alleinige Ursache ist dafür, dass derjenige müde ist. Und ich hatte da ein nettes Beispiel kürzlich von einer Kundin, die also wirklich recht verzweifelt kam und gesagt hat, sie ist immer so müde. Und im zweiten oder dritten Gespräch kam mir dann so die Idee, dass möglicherweise eine Schimmelbelastung da ist. Ne? Und dann war tatsächlich aber auch eine starke Schimmelbelastung, sowohl bei ihr als auch in der anderen Wohnung, in der sie da genächtigt hat. Und das ist natürlich super unangenehm, weil das ist ja nicht so einfach zu beheben. Und dann ging das so ein bisschen weiter und wir haben angefangen, daran zu arbeiten. Und dann ist sie irgendwann zu einem Arzt gegangen und der hat ihr dann eine Mitochondriopathie diagnostiziert.
Und herzlichen Glückwunsch.
Ne? Und dann war das Thema für sie erledigt, weil dann war ja die Diagnose da. Aber die Ursache war blöderweise auch immer noch da. Ne? Und das ist das, was man halt häufig sieht. Es wird irgendein Grund gesucht. Jemand ist müde, da kann man hier wirklich alles drunter fassen. Dann wird ein Grund gesucht und in der Regel wird gesagt, okay, jetzt wenn das Kind einen Namen hat, dann ist es erledigt. Aber die Frage muss doch immer sein, warum ist es dazu gekommen? Ne? Warum hat die Frau eine Mitochondriopathie? Warum funktionieren die Dinger nicht mehr richtig? Warum kann die Person nicht mehr richtig schlafen? Ne? Also man kann einfach nicht bei einem der Symptome aufhören, sondern man muss einfach immer einen Schritt weitergehen und weitergucken.
Ja, oftmals hört man ja auch einfach, dass die Leute beim Arzt dann gesagt bekommen, ja, dann fahren Sie doch mal in Urlaub oder reduzieren Sie doch mal Ihren Stress oder gehen Sie mal früher ins Bett oder sowas. Und das ist ja ganz erstaunlich, dass man tatsächlich mit 2 Wochen Urlaub jetzt, ich sage jetzt mal, so eine ganze Kaskade von Ereignissen, die ja am Ende in einer Müdigkeit enden. Das ist ja ein Endpunkt, das ist ja ein Symptom, was man plötzlich empfindet. Das ist ja nicht der Beginn. Ja, ich meine, danach wird es vielleicht einfach kontinuierlich schlechter, kann ja sein. Aber die Müdigkeit, die Erschöpfung, das Fatigue oder wenn es dann am Ende ganz, ganz hart kommt, das ME, CFS, ist ein Endpunkt. Und davor sind ja ganz, ganz viele Dinge passiert, dass der Mensch an diesen Punkt gekommen ist. Und nur weil es ja für dieses Fatigue jetzt auch eine ICD-10-Diagnose gibt, heißt das, es machen die das wie immer. Ja? Also ich habe einen Namen dafür und dann passt dazu ein Medikament. Das Problem ist, dass bei einem Fatigue kein Medikament mehr passt. Ne? Außer Antidepressiva könnte man noch versuchen.
Ja, oder so Relan oder so ADHS-Medikamenten und so weiter und so fort.
Wird ja auch gerne probiert.
Genau.
Ritalin, ne?
Mhm. Und damit behebst du halt die Ursachen nicht. Ne? Mhm. Und was ich einfach so schlimm finde, ist, dass die Menschen ja mit ganz viel Hoffnung in diese neue Behandlung gehen und davon ausgehen, dass alle Medikamente quasi für das helfen, was sie sich wünschen. Und das Problem ist einfach, dass sie eben eigentlich nur gegen irgendwas arbeiten. Ne? Sie machen ja nicht für was, sie arbeiten gegen ein Symptom. Und mit der Fatigue ist es einfach so, dass, und das haben wir ja auch, da haben wir ja schon zigmal drüber gesprochen, dass einfach bestimmte Symptome unter einem Krankheitsbild zusammengefasst werden. Und wenn man dann mal, man kann es ja ganz einfach machen, wenn man mal googelt und unterschiedliche Krankheitsbilder nebeneinander liegt, dann wird man sehen, dass es ganz, ganz viele sich überschneidende Symptome gibt. Und dementsprechend ist es doch auch ganz klar, dass es unterschiedliche Behandlungsmechanismen geben muss und dass die sich bei vielen Dingen gleichen und dass es nie das gleiche Medikament sein kann, was gegen alles hilft.
Ja, ich denke, die Leute, sie vergessen einfach, dass Medizin wurde sehr stark beeinflusst von Pharma. Und Pharma ist immer eine Monotherapie. Es gibt grundsätzlich eine Diagnose und dann gibt es eine Behandlung oder ein Medikament. Und das ist einfach, das ist so tief drin in der Gesellschaft und auch den Medizinern und vielen Praktikern, wo sie einfach immer die eine Diagnose suchen. Und wenn man die hat, dann ist das Problem gelöst und jetzt gibt es das Medikament. Aber wie die Karina gerade gesagt hat, es sind normalerweise oft 4, 5, 10, 15 verschiedene Systeme, die da alle mit reinspielen und die oft, wenn diese Systeme nicht optimal funktionieren, dann ist es vielleicht nicht gerade verständlich, dass man dann hier drüben ein Symptom hat oder hier oder dann am Schluss Müdigkeit und das wird dann einfach oft nie behandelt oder angeschaut und das ist halt dann schon ein Problem.
Absolut. Also ich fange immer, wenn meine Patienten kommen, lass uns doch mal die Systeme zusammenfassen, von denen wir glauben, dass man die angucken sollte, um der Ursache der Müdigkeit auf den Grund zu gehen. Also ich würde mal starten. Ja. Ich sage, jetzt zählen wir mal auf. Also ich sage meinen Patienten der Einfachheit halber, ich habe ja auch nur eine halbe Stunde Zeit, das zu erklären, dass die energieverbrauchenden Systeme sind wie die Big Five in Afrika, die 5 gefährlichsten großen Tiere. Ich sage immer das Gehirn, das Immunsystem, die Muskulatur, das Herz-Kreislauf-System und das Verdauungssystem sind so die 5 großen Systeme, die sich die Energie untereinander aufteilen. So, das ist ja nur oberflächlich. Das sind ja nur die übergeordneten Systeme. So, und das verstehen die Leute aber. Die verstehen, okay, ja, ich muss in meinem Körper Energie produzieren irgendwie, wie auch immer, mystischer Vorgang. Und dann ist irgendwie komischerweise nicht mehr genug Energie da und man wundert sich ja, wie das kommen kann. Und der Daniel hatte gerade schon am Anfang gesagt, dass es zum Beispiel sein kann, dass man einen subklinischen Infekt mit sich rumträgt, sowas wie ein Epstein-Barr-Virus oder ein Zytomegalie-Virus oder ein Herpes-Virus oder ein Covid-Virus oder eine Borreliose, also Borrelien-Infektion. Und was den Leuten nicht klar ist, ist, dass wenn das stattfindet im Körper, das System ja immer priorisiert, was uns zuerst umbringen würde. Also das heißt, so ein Virus muss bekämpft werden, sonst würden wir eine Superinfektion bekommen, dann müssten wir sterben. Also wird der Körper dann vermutlich nicht, ich sag mal, die meiste Energie in die Muskulatur stecken, so dass wir am Ende des Tages einen Marathon rennen können, sondern wird dafür sorgen, dass unser Immunsystem mit so viel Energie versorgt wird, dass am Ende des Tages möglicherweise ein Virus bekämpft werden kann. So, und das ist den Leuten aber nicht klar. Ich glaube, den vielen Ärzten auch nicht.
Nein, tatsächlich. Und also was wir gehen ganz häufig über diesen Entzündungsansatz. Ne? Das ist im Grunde eigentlich ja eine ähnliche Idee, dass man sagt, im Grunde ist es so, dass der Körper in dem Moment, wo Entzündung da ist, immer repriorisieren wird. Ne? Und immer quasi das Immunsystem priorisieren wird. Und auch das Immunsystem ist einfach ein sehr, sehr nährstoffbedürftiger Faktor. Und wenn mein Körper das Gefühl hat, er ist im Kampf und er muss sich gegen was wehren, dann wird er entsprechend die Nährstoffe umpriorisieren. Und wenn das über eine lange Zeit passiert, dann wird er im Zweifel in eine Art Schutzmechanismus gehen. Ne? Wenn er das nicht regeln kann, wenn die Situation sich nicht verbessert, dann wird er irgendwann sagen, okay, dann gucke ich vielleicht, dass ich die Person entlaste. Ne? Wenn sie sich nicht selber entlasten kann, dann schalte ich doch mal einen Gang zurück. Und das ist im Endeffekt das Symptom, was die Leute dann meistens nicht mehr übergehen können. Ne? Die können über Jahre übergehen, dass sie ständig Ausschläge bekommen. Ne? Die können über Jahre übergehen, dass sie Durchfälle haben, dass es ihnen übel ist, dass sie Kopfschmerzen und Migräne haben. All diese Dinge, die man, wenn man mal genau hinhört, hören.
Ja, oder wir. Schmerzen. Ne? Genau. Rückenschmerzen sind auch so ein Thema. Es wird immer so, ja, ich habe immer Nackenschmerzen, ich habe immer Rückenschmerzen. Ich beiße und knirsche und presse in der Nacht. Alles so Symptome, die hat man ja mit einer Zahnschiene versorgt. Ne?
Genau, ne? Und das sind die Sachen, die wir halt, du ja auch, ne? über eine ausführliche Symptomanalyse mal erfassen, um dann im Endeffekt drauf zu kommen, was dazu geführt hat, dass der Körper zum Schluss gesagt hat, so, und jetzt zeige ich dir mal, wer hier der Chef ist. Wir machen jetzt mal Pause und du beruhigst dich, damit ich aufräumen kann. Und dann kommt halt der Moment, wo man sagen muss, okay, ich kann es nicht mehr ignorieren, weil ich bin jetzt nicht mehr leistungsfähig, ich kann nicht mehr richtig arbeiten, das Leben macht nicht mehr so wirklich viel Spaß, ich fühle mich total fertig und ich komme aus dieser Spirale auch nicht wieder raus. Und dann macht es aber eben wenig Sinn, ne, den Körper weiter zu pushen, weil der Körper hat ein ganz definitives Ziel, der möchte gerne Ruhe schaffen, damit aufgeräumt werden kann. Und dann muss man halt tatsächlich wirklich realistisch auf das schauen, was zu der Situation geführt hat. Und all die unangenehmen Dinge angehen, die man lange Zeit für als normal angesehen hat.
Pfui, sagst du Lebensstil-Change?
Nein, mit dem Lebensstil hat das doch nichts.
Ja, aber weißt du, das Interessante ist doch, daran finde ich total, dass am Ende des Tages wir ja verlernt haben, und das hat man uns auch so nicht vermittelt oder beigebracht, dass man auf seinen Körper hören könnte, sollte. Sondern wir gehen immer davon aus, oder also wir nicht jetzt, wir hier, die wir hier sitzen und die anderen, gehen immer davon aus, dass der Körper irgendwas dagegen tut. Also das heißt, man fragt sich nicht, warum macht der Körper zum Beispiel eine Schilddrüsenunterfunktion, sondern man sagt, der Körper macht eine Schilddrüsenunterfunktion, wir müssen Hormone reinschütten. Aber der Körper macht ja nicht einfach so eine Schilddrüsenunterfunktion, weil er sonst nichts zu tun hat und irgendwie Lust hat, irgendwie jetzt zu wenig Hormone zu produzieren, sondern der Körper wird damit signalisieren, schau mal, keine Ahnung, du bist echt im Übertraining oder du bist echt zu angestrengt, du hast zu viel Stress, ich gebe dir jetzt nicht mehr Hormone. Das wäre ja auch eine Sichtweise auf die Dinge, oder?
Ja, oder ich kann einfach nicht. Ne? Wenn mir die Nährstoffe fehlen, kann er in dem Moment halt nicht das, was er bräuchte. Weil ich sage, ich mache das immer mit diesen Lego-Klötzchen. Ne? Wenn ich was aufbauen will und ich brauche eine gewisse Anzahl Lego-Klötzchen und sie sind nicht da, dann werde ich auch nicht das Resultat erzielen, was ich mir vorstelle. Und es ist im Endeffekt, also wir lachen immer, weil viele Dinge so stark verkompliziert werden. Und auch wenn wir jetzt so drüber reden, denke ich immer, die Leute müssen denken, es ist unglaublich kompliziert. Aber im Endeffekt ist es relativ einfach. Wenn ich muss das reingeben, was der Körper braucht, damit er mir das geben kann, was ich mir wünsche. Und wenn ich halt einen Körper habe, der Höchstleistungen erbringen muss, weil ganz zentrale, nährstoffbedürftige Prozesse hochreguliert sind, wie die Entgiftung, wie das Immunsystem beispielsweise oder eben die Energieproduktion, dann muss ich ihm einfach deutlich, deutlich mehr geben. Ne? Und wenn ich das nicht die ganze Zeit will, mehr geben, dann muss ich halt die Energieräuber erkennen und eliminieren. Ne?
Ja, und was sind das Wichtige? Weißt du, wenn du Scheiße reintust, kriegst du Scheiße raus. Und das Wichtige ist, dass die Leute einfach mal verstehen, nur weil etwas legal ist in der Gesellschaft, von einer ernährungstechnischen Seite oder auch von einer alkoholtechnischen Seite oder was auch immer, hat das nichts damit zu tun, dass es eigentlich gut ist für das System. Weißt du, nur weil McDonald's Burgers verkaufen kann und man sich die Scheiße in die Birne pushen kann, Entschuldigung, aber das ist, weißt du, und die Leute denken und fragen und hinterfragen nicht, warum fühle ich mich so schlimm, mit so einer Ernährung über Jahrzehnte oder mit, weißt, also es ist einfach, kommt wieder der ganze Lifestyle-Komponent dazu. Und es ist einfach, das ist so ein Riesenteil, wo wir halt immer wieder angehen müssen. Ist das nur, weil man das Essen im Laden kaufen kann, ist es nicht unbedingt okay für den Körper. Und irgendwann der Körper lügt nicht. Also weißt du, wenn du dich nicht gut fühlst, ja, dann muss man halt vielleicht mal wirklich so anschauen, esse ich Sachen, die mich aufbauen oder die mich grundsätzlich ja nicht aufbauen.
Ja, also im Prinzip ist es genau wie du sagst, das spricht uns ja wirklich wie immer mal aus der Seele. Die Leute denken, das ist schon irgendwie geprüft, von irgendeiner Stelle freigegeben. Und wenn es ja verkauft wird, dann ist es auch okay für den Körper. Da kann gar nichts Schlimmes passieren. Das ist ja genauso wie Leitungswasser zu trinken. Wie? Das Wasser ist doch super, oder? Ist doch bombastisch. Das wird doch super aufgereinigt. Und in Düsseldorf, wir haben das beste Leitungswasser ever. Ja? Ich habe mir mal die Mühe gemacht, hier in Meerbusch, wo ich wohne, das Leitungswasser mal in ein Analyselabor zu schicken. Ja? Die haben mich an dem Abend um 22 Uhr angerufen, um mir zu sagen, ich muss sofort aufhören, das Wasser zu trinken. Ja? Aus der Leitung. Die haben mich um 22 Uhr angerufen und haben gesagt, Frau Bialowons, wir wollen Sie nicht beunruhigen, aber trinken Sie bitte nicht Ihr Leitungswasser. Ja, weil wir haben im Umfeld hier halt super viele Felder und Naturschutzgebiete und die düngen und sprühen und tun auf die Felder drauf, was sie meinen, was nötig ist, um das Gemüse größer werden zu lassen oder sowas. Und da war halt einfach krebserregende Stoffe in dem Wasser drin. Hm. Ne? Ja, und dann wundert man sich, dass man Hormonstörungen kriegt, ja, weil das ganze System einfach nicht darauf ausgelegt ist, unser Körper ist nicht darauf ausgelegt, dass wir uns den ganzen Tag Giftstoffe reinziehen.
Ja.
Ja, die Leber kann entgiften und jetzt gab es schon ganz früh in der chinesischen Medizin den Spruch, die Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Mhm. Aber das sollte nicht dazu führen, dass wir jetzt alle Detox-Kuren machen, ja, die Leber entgiften, was für ein Quatsch, sondern die Leber kann das schon selber, wenn die Leber nicht so viel Giftstoffe bekommt und die Nährstoffe hat, die sie braucht. Ja? Da sind so viele Mythen da draußen. Ich mache eine Leber-Detox-Kur. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, melde dich danach.
Ja, genau. Ne? Es geht halt immer in die Extreme. Aber ich finde, wir können jetzt ja wirklich, kann man über Biochemie reden und ganz stark ins Detail gehen. Aber eigentlich ist ja gerade dieses Alltagsthema ein ganz großes. Und ich denke halt wirklich eins, wo viel Orientierung notwendig ist, weil ganz realistisch, also als wir, ich weiß noch, dass wir da häufig drüber gesprochen haben, so in den Anfangsphasen, wenn ich dann immer wieder kam und gesagt habe, ja, die sagen in den USA ist das und das so giftig und dann gibt es hier die Listen, wo Sachen sauber sind und wir immer gesagt haben, ja, wie ist das in Europa? Ist das in Europa genauso ein Problem? Es ist total schwierig, Informationen zu finden und das Problem ist, dass man wirklich ich würde sagen, deutscher Staatsbürger, immer das Gefühl hat, es gibt eine Autorität, die aufpasst und Dinge ausschließt, die wirklich problematisch sind. Also ich bin da ehrlich gesagt lang drauf davon ausgegangen, dass draufstehen muss, wenn was in irgendeiner Form giftig ist. Ne? Und wenn die Zuhörer davon auch ausgehen, dann kann ich einfach nur empfehlen, geht mal an die Kasse. Wir standen gestern auch wieder beim Einkaufen an der Kasse und guckt euch die Süßigkeiten an, die da für die Kinder stehen. Da sind Sachen dabei, die können nur giftig sein. Also die sehen schon von außen so giftig aus. Und es gibt diese Instanz nicht. Also es gibt Instanzen, die natürlich prüfen müssen, dass in dem Wasser keine Keime sind, die eine Massenepidemie auslösen. Das ist das, was die überprüfen müssen. Aber die müssen nicht überprüfen, ob da Hormonmengen in diesem Wasser sind, die deine Hormone irritieren sozusagen. Die müssen auch nicht prüfen, ob da Schwermetalle drin sind, solange sie dich nicht töten. Ne? Also klar, wenn da so viel Schwermetall drin wäre, dass alle, die das trinken, morgen tot umfallen, dann hätte man ein Problem. Aber solange das quasi in einem Bereich ist, der nicht sofort tötet, sondern nur in Kombination und über lange Zeit, dann gibt es da Grenzen, die völlig legitim sind. Und dann gibt es halt einfach, und dann sind wir wieder bei der Biochemie, Menschen, die können damit besser umgehen und manche, die können es schlechter. Und wenn ich mein System schon lange getriggert habe, dann reduziert sich die Fähigkeit dieses Systems, damit umzugehen. Und dann kann ich es halt plötzlich nicht mehr. Und dann kann tatsächlich das Trinkwasser, was mir eigentlich seit Jahren okay war, oder das Parfüm, was jahrelang okay war.
Also das Vollkornbrötchen.
Genau, oder die gute Milchschnitte plötzlich zu einem Problem werden, was das System zum Überlaufen.
Aber ist da nicht Calcium drin? Wir brauchen doch Calcium in der Milch.
Ja, natürlich ist da Calcium. Hatte ich tatsächlich auch in dem ersten Krankenhaus, wo ich entbunden habe, hat die Mutter nebendran, die wollte ihr Kind, ihr Neugeborenes mit der Milchschnitte füttern, weil da ist Kalzium drin, ne? Für die gesunde Milchmahlzeit. Also ja, das, ich meine, manchmal muss man auch lachen, aber das ist halt wirklich, klar. Ist
also, da manchmal muss man ein bisschen zynisch sein. Also ja, du musst auch manchmal...
Ja. Ja, aber auch das, wir sind ja auch auf vieles reingefallen. Wir sind ja auch nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind, einfach so geboren, sondern wir sind auch auf viele Dinge reingefallen und haben Dinge falsch gemacht über Jahre mit bestem Wissen und Gewissen, weil einem eben bestimmte Dinge vorgeschrieben werden. Meine Oma hat immer gesagt, du musst morgens frühstücken und über Jahre habe ich mich gezwungen, morgens zu frühstücken, weil irgendjemand, in Klammern Kelloggs, das erfunden hat, ne? Und irgendwann merkt man, dass man vielleicht Dinge hinterfragen muss. Und ich denke, das ist ja eigentlich das Ziel des Ganzen, dass man anfängt zu hinterfragen und für sich individuell Dinge zu klären. Es ist ja nicht für jeden alles falsch und richtig. Aber wenn ich eben ein Symptom habe, was ich nicht mehr ignorieren kann und das Gefühl habe, ich bin im herkömmlichen System nicht gut aufgehoben, es wird mir nicht geholfen, dann ist doch der allereinfachste Schritt, selber mal auf sein Leben zu gucken und zu schauen, an welcher Stelle kann ich denn vielleicht Verantwortung übernehmen und Dinge, die offensichtlich höchstwahrscheinlich nicht besonders gesund sind, mal zu verändern.
Naja, und ich meine, im Grunde ist halt das Problem, im deutschen System zumindest, dass die Ärzte nicht geschult sind, diese verschiedenen Facetten anzugucken. Das heißt, auch die ganz gewöhnlichen Laborwerte zeigen ja in der Regel gar nicht den Zustand des Patienten in der Form an. Also das heißt, die Patienten sagen mir ja dann immer, keine Ahnung, ich mache einen Ultraschall und sehe eine ausgeprägte Fettleber. Das sehen wir ja ganz häufig jetzt gerade auch bei jungen Menschen schon und bei Kindern. Und die Fettleber entsteht ja heutzutage nicht mehr dadurch, dass die Leute Quartalssäufer sind und sich die ganze Zeit betrinken, auch wenn einem manchmal einfach zum Saufen zumute ist, wenn man sich das alles anguckt. Aber dann sage ich ja, gut, die Leber und so weiter. Und dann sagen die, aber meine Leberwerte waren immer total in Ordnung. Und dann muss man einfach sagen, ja, aber die Leberwerte steigen auch erst an, wenn über 50% der Leber überhaupt ein Problem hat. Ja, so alles andere läuft unterm Radar und die Werte allein reichen nicht, um deinen komplexen Zustand zu beurteilen. Ne? Und das ist ja wiederum, dann kommt das nächste Problem. Jetzt will der Patient vielleicht erfahren, was er machen kann. Und dann sagt der Arzt, ja, essen Sie mal mehr Gemüse. Ja, und das ist jetzt auch nicht die ausschließliche Lösung für das Problem, sondern man müsste natürlich jetzt schon mal eruieren, wo der eigentlich seinen Hauptfokus hat. Ja, weil im Prinzip ist es ja die Fasttheorie. Es kommt alles hinein ins System und irgendwann läuft es über. Und ich meine, das, was wir mitbringen, also sowas wie Genetik und wie wir unsere Gene beeinflussen und unser angeborenes Immunsystem, wie ist das ausgeprägt, wie bin ich geboren worden, wurde ich gestillt, wie wurde ich ernährt, wo bin ich aufgewachsen, irgendwie in der Stadt oder auf einem Bauernhof, das spielt ja eigentlich alles eine Rolle. Eigentlich müsste man das ja alles erfragen. Ich meine, ich tue das, ihr tut das, aber das tun halt die wenigsten da draußen, so dass man überhaupt gar keinen gesamten Eindruck von dem Patienten kriegt, um sich dann zu fragen, okay, an welcher Stelle ist denn bei demjenigen das System so durcheinander geraten, dass das System jetzt einen Shutdown gemacht hat? Schwierig. Wird sich wohl nicht ändern im System. Ich meine, alle Long-Covid-Patienten da draußen warten darauf, dass endlich ein Medikament auf den Markt kommt. Ja, ja wurde ja auch versprochen. Man sucht doch eins.
Ja, aber das ist natürlich, also ich meine, auch genau wie wir glauben, dass es eine Instanz gibt, die auf Toxizität prüft und auf Sicherheit prüft, gehen wir halt häufig auch noch davon aus, dass das medizinische System eine Pille findet, die unser Problem löst. Und ich denke einfach, dass da kann man auch nur aufklären und kann einfach nur, und selbst wenn es die Pille gäbe, die helfen würde, würde die Pille die Probleme nicht beseitigen und dann würde irgendwann ein anderes Problem aufkommen. Ne? Und dementsprechend, wer wirklich was tun will, der wird nicht dran vorbeikommen, wirklich einen breiten Blick auf seinen Lebensstil und auf alle Entscheidungen, die er jeden Tag trifft, zu werfen und im Zweifel halt wirklich auch erstmal unbequeme Entscheidungen zu treffen und Dinge zu verändern, sodass er wirklich, sagen wir auch häufig, dass wir sagen, okay, behandle dich selber artgerecht, guck dir an, was dein Körper braucht und welches Lebensumfeld er braucht, damit er wirklich damit es gut gehen kann. Und das wird in gewissen Situationen bedeuten, dass Dinge, die du gerne machst und die dir viel Spaß gemacht haben, so nicht mehr möglich sind. Und du wirst dir andere Sachen suchen, die dir dann schmecken, Spaß machen, Befriedigung geben. Aber Gott sei Dank leben wir in einer Welt, die recht facettenreich ist. Und eigentlich kann jeder gute Alternativen finden, ne, die zwar eine Veränderung mit sich bringen, aber durchaus auch ein lebenswertes Leben mit sich bringen können.
Ja, vor allen Dingen eins mit Energie. Also ich stelle mir halt immer grundsätzlich vor, ich persönlich jetzt für mich und mein Dasein, wenn ich mich mal nicht energetisch fühle, ich hasse diesen Zustand. Ich finde diesen Zustand unerträglich, weil dann arbeitet das Gehirn nicht so richtig. Meine Stresslunte ist zu kurz. Ich bin irgendwie, ich habe keinen Bock mehr. Es macht mir alles keinen Spaß. Ich kann mich nicht aufraffen. Alles nervt mich und ist zu viel und so. Dieser Zustand, den finde ich einfach nicht erträglich. Also den kann ich mal aushalten, weil ich mal schlecht geschlafen habe oder weil mich irgendwas, keine Ahnung, abgefuckt hat, was auch immer, was jedem mal so geht oder wie es jedem mal so geht. Aber ich stelle mir vor, wenn das mein Dauerzustand wäre, dann wäre ich ganz schön schnell dabei, ungefähr alles in meinem Leben so zu verändern, dass dieser Zustand aufhört. Also mit aller Macht. Das Problem ist ja, gut, wir wissen, wir sind jetzt in der glücklichen Situation, wir haben uns unser ganzes Leben lang so dramatisch fortgebildet, dass wir ungefähr wissen, womit wir es zu tun haben. Aber die meisten da draußen haben keinen Ansprechpartner. Wen sprechen die denn an? Mit wem sollen die dieses Problem denn besprechen, wenn der Hausarzt zu denen sagt, ja, sie sind ja Mutter von 3 Kindern, da ist normal, dass sie müde sind.
Ja, sie werden ein bisschen, das ist das Alter, sie sind jetzt schon 45, weißt du. Also das ist ja genau das, weißt du, das Problem ist halt, die Leute gehen wirklich zum Mediziner und hoffen, sie kriegen eine Lösung. Und der Mediziner sagt wahrscheinlich, ja, die Labore sehen normal aus, wie du gesagt hast. Und ja, probieren Sie das Medikament oder ja, gehen Sie früh ins Bett. Und das ist einfach, es ist keine Lösung.
Ja, und das ist ja dann die nächste Misere, die in unserem System passiert, dann wird es auf die Psyche geschoben. Ne? Genau. Und dann ist es ja, die Aussage ist ja dann, ja, sie haben Stress oder ja, sie haben so viel gearbeitet oder ja, ich glaube, sie müssen mal über ihre Kindheit sprechen oder sowas. Ne? Also dann kommt dieses Psychosomatische, dieses Psychothema auf den Tisch und den Leuten wird so ein Psychostempel verpasst. Haben wir in dem Podcast schon 100.000 Mal erwähnt, dass das passiert. Und ich finde, dass auf der einen Seite, wenn jetzt hier, also der Professor Schubert hat ja gesagt, er freut sich darüber, wenn jemand gesagt bekommt, das ist ein psychosomatisches Problem, weil dann wenigstens einigermaßen klar ist, dass es um Körper, Geist und Seele vielleicht gehen könnte, Psyche und Somatik, ja, also Körper und Seele oder Körper und Geist, Psyche und Körper. Aber was ich halt problematisch daran finde, ist, dass das dann von einem Arzt weggeht, zu einem Psychotherapeuten, der dann irgendwelche Gesprächstherapien vielleicht mit dem Patienten macht, die den Patienten jetzt nicht weiterbringen, weil wie soll er denn in die Regulation kommen, wenn der Körper eigentlich nicht hat, was er braucht? Dann wird das darüber sprechen, wahrscheinlich aus meiner Sicht jetzt erstmal keine Einsichten bringen. Und ich habe gerade auf der Rückreise auf einer längeren Autofahrt ein ganz interessantes Hörbuch angefangen zu hören. Und das heißt Das erschöpfte Gehirn. Und das ist ja auch dein Thema, Daniel. Dazu haben wir ja mit dir auch schon gesprochen. Und was ich daran so spannend fand, war eine, sagen wir mal, Theorie, wie es zu so einer mentalen Erschöpfung kommt. Und das Buch hat der Dr. Nils geschrieben und der sagt, also wir haben über den Tagesverlauf quasi wie so einen Tisch und auf den Tisch kommen die ganzen Erfahrungen, die werden im Hippocampus verarbeitet und müssen dann aber in der Nacht, in einem tiefen Schlaf, in einem Slow-Wave-Sleep quasi verarbeitet werden, sodass der Hippocampus für den nächsten Tag leergeräumt ist, dass der wieder neue Erfahrungen aufnehmen kann. Also dass der Tisch quasi wieder leer ist und wir wieder Neues ablegen können. Und wenn der Tisch aber voll ist und wir packen immer mehr da drauf, dann fallen halt auf der einen Seite Sachen runter. Wir können uns Dinge vielleicht nicht mehr so gut merken. Und der nennt das Ego-Depletion. Das heißt, die Leute sind halt voll. Alles ist hier drin voll im Brain. Also Brain-Fog vielleicht oder Brain-Fuck vielleicht. Und die können dann halt gar nichts mehr aufnehmen. Man merkt halt denen an, dass die total gestresst sind und dass die sich einfach weder entspannen noch irgendwie regenerieren können. Ich fand das so cool, das jetzt nochmal so zu lesen, fand ich einfach smart. Und das empfehle ich gerade auch einigen meiner Patienten tatsächlich, wo ich so merke, das ist einfach, das Hirn ist einfach voll.
Das ist ja, auch eine Möglichkeit. Und was ist dann die Intervention davon?
Grundsätzlich also alle möglichen Formen von Lebensstilinterventionen. Sowas, ne? Also Schlaf verbessern natürlich, Nährstoffe auffüllen natürlich. Hypnose, solche Therapien, Vagustherapien. Ne? Also er geht da nicht konkret hin und sagt, das und das musst du machen und dann hast du das Hirn wieder frei. Aber ich finde trotzdem den Aspekt wichtig hervorzuheben, weil man ja dann was machen kann. Also man kann ja dann zu Menschen wie dir gehen.
Aber es ist halt wieder ein Aspekt. Und im Grunde, weißt, wenn du ein anderes Buch liest, also wenn du dir den Körper anguckst und sagst, okay, der Körper könnte über Nacht auch entgiften, aber wenn er da seinen Tisch nicht leer kriegt, ne, dann startet er auch nicht frisch in den Tag. Und im Endeffekt
ist so,
ne, kommt man eigentlich immer auf dasselbe Ergebnis. Also wir überfordern unseren Körper konstant und wir geben ihm nicht das, was er braucht, damit er regulieren kann, und erwarten aber immer Höchstleistung. Und irgendwann wird er die nicht mehr leisten können. Und es ist halt, deshalb finde ich das wichtig, ne? Die Intervention ist einfach wichtig. Also das Problem ist total logisch und eigentlich nicht so komplex. Ne? Es kann an unterschiedlichen Stellen im Körper sitzen, aber ein Medikament zu nehmen, wird nie das Problem lösen. Ne? Und das jeden Tag weiterzumachen, was den Körper so überfordert, wird auch nicht die Lösung sein, sondern man muss sich wirklich anschauen, wovon sollte ich mehr tun, wovon sollte ich möglichst weniger tun. Und dann ist natürlich schon sinnvoll, wenn man jemanden an der Hand hat, der einem so ein bisschen den direktesten Weg versucht aufzuzeigen. Ne, weil das ist, denke ich, die Komplexität, dass man dann sagt, okay, ich habe ein Problem erkannt, jetzt ändere ich was, aber das bringt nicht die gewünschte Wirkung. Manchmal geht es mir vielleicht sogar schlechter. Ne? Und dementsprechend ist es halt wirklich wichtig, dass man einen systematischen Weg daraus findet. Und auch da müssen wir auch aus unserer Erfahrung sagen, der ist nicht immer, in der Regel ist der nicht geradlinig, ne? Weil der Körper einfach super komplex ist. Ne? Aber es gibt immer einen Weg raus und es gibt immer Schritte, die man gehen kann, um aus der Situation rauszugehen. Die einzige Sache, die es nicht bringt, ist einfach in der Situation zu verharren und zu sagen, okay, es ist ein psychologisches Problem, und dann psychologisch daran zu arbeiten, die Situation zu ertragen. Weil ich habe überhaupt kein Problem, wenn man zum Psychologen geht und sich Unterstützung holt, damit man rauskommt. Aber was meistens passiert, ist ja, dass man dann drüber spricht, wie man die Situation besser ertragen kann und für sich akzeptieren. Und das hilft einem halt in dem Moment nicht wirklich weiter.
Naja, es löst zumindest nicht das Problem. Also ist ja schon gut, wenn man jetzt nicht so in Panik gerät und denkt, okay, mir kann eh niemand mehr helfen. Ich fahre jetzt in die Schweiz und nehme mir eine, buche mir so eine Session, wo ich hinten nicht wieder rauskomme. Auch das erzählen ja viele Leute. Ja, aber ich meine, es ist so. Ich spreche mit Fatigue-Patienten, die seit 5, 6 oder 10 Jahren im Bett liegen. Ja, und das sind natürlich, also ich weiß nicht, wie lange ich so einen Zustand aushalten würde als Mensch. Ich weiß das nicht. Deswegen habe ich größten Respekt davor, wenn man sich über diese Option zumindest mal Gedanken gemacht hat. Ja, ich finde halt nur einfach so krass, dass keiner sich die Zeit nimmt und sich die komplexen Gedanken darüber macht, wie das eben zusammenhängen könnte. So. Und um eine wirklich gute Analyse zu machen und wirklich eine gute Strategie zu machen, die immer wieder angepasst werden muss, muss man sich alle Systeme angucken, aus unserer Sicht. Und muss sich mit Leuten unterhalten, die auf all diesen Gebieten zumindest versiert sind. Das heißt nicht, dass sie auf jedem Gebiet Spezialist sind. Aber dann gibt es ja vielleicht auch Teams, die zusammenarbeiten, Teams, die sich austauschen, ja, die sich unterstützen gegenseitig. Also ich kann nicht die ganzen Vagustherapien machen, die du machst, Daniel. Ja, aber ich kann herausfinden, ob jemand sowas gebrauchen könnte. So, und dann weiß ich, okay, mein Patient braucht jetzt deine Unterstützung auch, weil ich alleine schaff's halt nicht. Mhm. Ne? Und da kann ich auch nur dafür plädieren, sich in Teams und in Kooperationen zusammenzusetzen und sich Experten zu suchen, die man ansprechen kann und wo man sich mit denen man sich austauschen kann, ob man jetzt Patient ist oder Kollege ist oder Therapeut ist oder Arzt oder was auch immer. Ne, das macht halt total viel Sinn, weil keiner hat alleine die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich glaube, dass über das schwierige Thema zu sprechen, also die Komplexität zu diskutieren, bringt immer wieder neue Ideen mit sich. Ne? Und das ist halt zum Beispiel sowas, was du am Anfang gesagt hast, Corinna, das mit der Schimmelpilzbelastung. Es gibt in Deutschland nicht mal ein Labor, was Schimmelpilztoxine messen kann. Ich habe zumindest bis jetzt noch keins gefunden.
Naja,
ne? Wir nutzen halt das. Ja, lass mich wissen, wenn du es findest. Also, weißt du, also seit ich in der Schweiz bin, ich behandle so viel Schimmel. Und also Testing oder auch, weißt du, irgendwie Firmen, die zu dir nach Hause kommen, das wirklich auch gut ein Assessment machen von deinem Umfeld und deinem Haus und alles und wirklich dir sagen können, ob du Schimmelbelastung in diesem Wohnbereich hast oder nicht. In den USA ist das natürlich ein Riesenthema. In Europa, also ich, nein, ist egal. Aber es ist ein Riesenthema und leider sind halt gewisse Ressourcen einfach noch nicht da. Aber von dem her ist es super wichtig, wie du gesagt hast, dass wir einfach wirklich alle als Team zusammenarbeiten, weil, weißt du, wenn du mehrere Therapeuten, Ärzte, Practitioners hast, weißt du, also 6 Augen sehen mehr als 2. Und das ist einfach der Grund. Deswegen, ich habe es immer gerne, wenn ich mit der Corinna einen Fall besprechen kann oder vielleicht mit dir, Ruth, oder wen auch immer, weil ihr seht Sachen, die ich vielleicht nicht sehe. Oder ihr habt einen, weiß ich, du hattest vielleicht gerade gestern einen Patienten, wo so, hey, Moment, das sieht ein bisschen ähnlich aus und das war das Problem und ich habe das vielleicht klinisch noch nicht gesehen. Oder andersrum. Und das ist von dem schon immer ganz wichtig, dass wir immer alle zusammenarbeiten. Weißt du, weil am Schluss geht es einfach darum, dass es dem Patienten besser geht.
Ja, und ich denke halt als Abschluss nochmal zu sagen, ist wichtig, jede Müdigkeit, jede Fatigue, jede Erschöpfung ist individuell. Wir haben zwar eine ähnlich geartete Endstrecke, aber wie das entstanden ist, ist bei jedem Patienten anders. Weil in seiner eigenen Story was Eigenes passiert ist oder in seinem Leben. Ne? Und deswegen kann man zwar das Ding am Ende so nennen, aber die Strategie, wie man es diagnostiziert und wie man es therapiert, muss aus unserer Sicht individuell gestaltet werden. Weil sonst kommt man auch nicht auf die Lösung und kann dem Patienten nicht helfen. Also nur pauschal sozusagen Vitamin D, Omega-3 und ein paar B-Vitamine reichen aus. Das finden wir zwar nicht so schlecht, aber nicht ausreichend genug. Genau. Aber es ist besser als nichts. Genau. Das muss man auch nochmal sagen. Genau, also wir werden in den nächsten Folgen definitiv auch noch auf die Themen eingehen, noch neue Experten zum Thema einladen und hoffen, dass ihr heute zumindest schon mal so ein bisschen was wieder mitnehmen konntet. Und wenn euch Fragen kommen, könnt ihr euch gerne schreiben. Wir können dann auch gerne darauf nochmal in unserem Podcast eingehen. Genau, also dann würde ich sagen, vielen Dank mal wieder für das coole, informative Gespräch und wir tauschen uns eh wieder aus. Bis bald.
Das war Wissen macht Gesundheit. Der Expertenpodcast mit anwendbarem Wissen und Know-how zu relevanten Gesundheitsthemen. Weil du es dir wert bist, dich optimal gesund zu fühlen. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich.